Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Schönen guten Abend. Yeah. Do My Thing, Estelle zusammen mit Janelle Monáe aus Estelles neuem Album All of Me. 3 years in the making, wie es in der Fachsprache heißt, ist eine Menge Zeit im R&B-Geschäft. Das heißt, diese Platte wurde bestimmt 3-mal aufgenommen und wieder weggeworfen. Denn was vor 3 Jahren angesagt war, kann man heute so nicht mehr bringen. Es sei denn, man heißt Madonna und wir sind damit fast schon in der Sendung. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von 2 Stunden Wahnsinn, Irrsinn und Musikkritik. Dem Soundcheck auf Radio 1 heute Abend mit Tobias Raab. Schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Jörg Wunder ist mit dabei. Schönen guten Abend.
Hallo.
Vivian Perkovic, hallo.
Hallo.
Ich bin Andreas Müller, Jochen Saub ist unser Techniker und wir haben neue Platten von den White Hills, Paul Weller, Rocket Juice and the Moon und Madonna. MDNA heißt das Werk. Bitte, Tobias.
Ja, ich meine, zu Madonna muss man jetzt, glaube ich, gar nichts sagen. Jeder weiß, wer das ist. Ich glaube auch, dass es ein bisschen quatschig ist, zum Madonna-Platten zu kritisieren im Sinne von Daumen rauf oder Daumen runter, weil da fällt in China ein Sack Reis um, ob ich jetzt eine Platte gut finde oder schlecht. Ich glaube, dass das ist, was den Charme und Reiz davon auch ausmacht, über Madonna zu sprechen. Madonna ist einfach da. Das ist sozusagen dem Phänomen Madonna egal, was wir jetzt davon halten. Das ist eher so eine Königin, die ein Königreich hat, und über eine Madonna-Platte zu sprechen, heißt, dieses Reich zu betreten. Das einzige andere, was man machen könnte, wäre es einfach nicht zu betreten. Aber wir können da nur rein. Das mal so vorweg, finde ich die Platte leider schrecklich. Und ich will das relativ kurz und schlüssig begründen. Ich war sehr gespannt darauf, wie sozusagen das große Madonna-Drama weitergeht. Jede Platte von Madonna reflektiert in irgendeiner Art und Weise sozusagen die Karriere, ihre Karriere, den Punkt in ihrem Leben, wo sie gerade ist, das, was sie gerade zu sagen hat, oft indirekt, manchmal auch direkt. Ich war sehr gespannt darauf, was macht die denn jetzt? Und zwar deswegen, weil ich gespannt darauf war, wie sie das Thema Altern adressiert. Das schwierigste Thema, was es gibt im Pop. Sie ist jetzt 53 Jahre alt. Sie hat 4 Kinder. Sie hat 350 Millionen plus X auf ihrem Konto. Sie hat 2 gescheiterte Ehen. Und was macht die? Was macht die da draus? Was erzählt die mir? Dieses Alter zwischen 50 und 60 ist total popkulturell unterbelichtet. Das ist sozusagen noch nicht Oma und nicht mehr richtig Mama. Und was macht so eine Frau wie Madonna, die immer mit Frauenbildern sehr geschickt und sehr interessant und sehr progressiv und sehr aufregend gespielt hat, was macht die da draus? Ich finde, sie macht daraus nichts. Außer eines, dass sie sich in die Rolle des Girls imaginiert. In der Süddeutschen haben sie es heute Alt-Damen-Fantasie genannt. Das fand ich ganz hübsch. Das trifft es auch ganz gut. Also Madonna macht eine Platte, auf der fast in jedem Stück das Wort Girl gedroppt wird. Sie macht vor allem aber auch eine Platte, die unglaublich brutal klingt. Also ich habe mir das so vorgestellt, dass die einzelnen Tracks, nicht alle, aber die sozusagen die Tracks, die im Brutalo-Modus sind, die klingen so ein bisschen so wie diese SUVs, mit denen reiche Frauen zusammen mit ihren Töchtern in die Boutiquen fahren, damit sie sich die gleichen Klamotten kaufen können. Und so ein bisschen so brettert Madonna sozusagen durch diese Platte. Und so ein bisschen so ist aber auch die inhaltliche Ebene dieser Platte. Nämlich irgendwie möchte Madonna gerne wieder so alt sein wie ihre Tochter, die bei der Welttournee jetzt demnächst auch ihre Background-Tänzerin werden wird. Was ich alles wahnsinnig interessant finde. Ich finde es auch interessant, dass Madonna einen Lover hat, der 24 ist. Aber warum muss sie so tun, als wäre sie 24? Ich fände es viel interessanter zu hören, wie denn solche Beziehungen funktionieren, die bisher für Frauen mit jungen Männern, die bisher eigentlich Männern mit Macht und jungen Frauen vorbehalten waren. Das finde ich alles sagenhaft interessant. Totale Madonna-Themen. Sie kann die nicht richtig reflektieren. Wir hören das erste Stück. Gimme Your Lovin' ist vielleicht auch das noch vorweg, der einzige echte Hit auf der Platte, was ich auch total erstaunlich finde, weil Madonna echt eine Hitmaschine ist. Ihre ganze Karriere über die hat wie kein anderer Künstler ein totales untrügliches Hit-Gefühl immer gehabt, ob man sie mag oder nicht. Das ist das einzige Stück, was so in der Nähe von Hit ist, und es ist nicht mal ein richtiger Hit geworden. L-U-V, Madonna.
Da war's zu Ende. Gimme All Your Lovin', Madonna aus ihrer neuen Platte, die MDNA heißt, also Madonna ohne die Vokale, was wir ja aus der Welt des Dubsteps seit einigen Jahren kennen. Vielleicht ist das eine kleine Referenz, denn ich weiß es nicht. Das war also der Hit laut Tobias Raab aus diesem Album, das, ich sage es gleich auch vorab, mich entsetzt hat beim ersten Hören. Und ja, vielleicht einfach mal nur dieser Satz.
Mich hat vor allem diese Sprache also so schockiert. So, Tobias hat es ja gerade gesagt, nicht nur, weil man eine Mutter ist, muss man auf einmal anfangen, sich zu benehmen, und als Madonna wahrscheinlich schon mal gar nicht, aber so blöd irgendwie mit Bitch, und wenn du dich wie eine Bitch benimmst, dann wirst du auch so sterben. Also das ist alles so brutal gewesen und so trägt das so vor sich her, dass ich mich frage, was hat die denn jetzt auf einmal für ein Problem? Und tatsächlich, ja, die Musik ist auch, also das ist das Schlimmste aus der Clubszene, was man sich jetzt noch hätte aneignen können. Weiter.
Also ich finde es ja gar nicht so schlimm wie ihr alle. Also ich finde auch sozusagen, dass ja inhaltlich das Ganze in eine ganz komische Richtung abgedriftet ist, und auch so dieses, genau das, was Tobias angesprochen hat, eben dieses das Alter nicht thematisieren, sondern im Gegenteil durch so eine Negation und Re-Girlisierung irgendwie, keine Ahnung, ungeschehen machen wollen oder was auch immer. Das ist mir auch alles äußerst unbegreiflich, aber ich kann mir nicht helfen. Ich habe für diesen stumpfsinnigen, ja eben David Guetta-artigen Sound irgendwas übrig. Also ich finde die Platte auf eine ganz komische Weise sehr musikalisch unterhaltsam. Also ich finde das gar nicht schlecht. Und ich finde diesen Song, den wir gerade gehört haben, finde ich ehrlich gesagt einen der schwächsten. Ich finde etliche andere viel besser, jetzt nicht so hitmäßig im Sinne von auf die 12 mit einem Refrain, den man sofort mitsingen kann oder sowas, oder mit Grölen oder was auch immer. Aber irgendwie, ich mag da vieles auf dieser Platte. So.
Aber vielleicht interessiert das auch, also weil sie ja eben diese Königin Madonna ist, vielleicht interessiert das ja auch nur uns, jetzt auf so einer Metaebene zu gucken, was macht das denn jetzt mit der Popkultur oder mit den ganzen Themen, die sie besetzt hat, aber auch ja immer so nur sehr oberflächlich besetzt hat. Also von ihr eine wirkliche Auseinandersetzung mit Themen gab es ja nicht. Ich fand das jetzt diese Woche so bemerkenswert. Sie hat ja für ihre Auftritte in Russland angekündigt, dass sie sich für die Rechte der Homosexuellen einsetzen will, wo ich so dachte, huch, das passt aber jetzt zufällig zwei Tage vor Veröffentlichung des Albums. Denn am 11. März wurden in Russland die Gesetze geändert und unter Strafe, also auch jegliche Äußerungen über Homosexualität unter Strafe gestellt. Also schon am 11. März hätte Madonna was dazu sagen können, macht sie aber erst Mittwoch. Warum? Und da finde ich, an so einem Punkt kann man ganz gut sehen, aha, was ist denn die Oberfläche und worum geht's eigentlich?
Aber ich finde, das finde ich falsch. Also ich finde, dass Madonna wirklich, natürlich ist sie eine Popkünstlerin und die bespielt die Oberfläche, aber auf diesen Oberflächen, die sie im Laufe ihrer Karriere bespielt hat, gab es ganz, ganz, ganz ausgefeilte und smarte und wahnsinnig wichtige Auseinandersetzungen mit allen großen Themen der letzten 30 Jahre oder fast allen großen Themen der letzten 30 Jahre. Also Macht, Ruhm, Geld, verschiedenste Frauenrollen. Ich meine, Madonna, da kann jetzt wirklich, glaube ich, kein Popstar mithalten, wenn es darum geht, sozusagen kein heterosexueller Popstar kann mithalten, wenn es darum geht, sozusagen schwule Lifestyles und Haltung und sowas zur Diskussion, sympathisierend zur Diskussion gestellt haben, wie sie das gemacht hat, ihre ganze Karriere über. Also das Erschütternde an der neuen Platte finde ich, dass sozusagen mir, ich bin auch für stumpfen Pop zu haben, aber ich finde, Madonna hat so gut wie nie stumpfen Pop gemacht. Das war immer wahnsinnig guter Pop. Und ich finde, also es war immer beides. Das war für alle da, aber es war auch für die Intellektuellen da. Ich finde, dass was mich an der Platte so erschüttert, ist, dass die so gänzlich Metaebenen frei ist und ich da überhaupt nichts finden kann, was mich interessiert. Also ich finde, die Verzweiflung von Madonna, wie verzweifelt sie unbedingt ein Girl sein möchte, das kann man schon daran ablesen, dass sie diesen Titel Girls Gone Wild, wie das die eine Single ursprünglich heißen sollte, abgeändert hat in Girl Gone Wild, weil eine Pornofilmserie so heißt. Also wenn Madonna, die größte Künstlerin der Welt, quasi sich mit einem Pornofilmproduzenten über Songtitel einigen muss, da kann man jetzt echt nur sagen, ein Glück, dass sich kein Pornofilmproduzent den Titel Gangbang hat schützen lassen, sonst hätte sie das Stück nämlich auch umbenennen müssen.
Madonna mit Gangbang, wobei dieses Stück gar nicht Bangbang heißen müsste, denn es geht hier nicht um einverständlichen sexuellen Kontakte zwischen vielen Erwachsenen, sondern es geht darum, jemanden zu erschießen. Bangbang. Madonna, MDNA hier im Soundcheck auf Radio 1. Ich habe gerade noch so ein bisschen nochmal überlegt, weshalb mich diese Platte so entsetzt. Sie hat ja nie irgendwas erfunden, sie hat stets immer so kurz hinterm Trend Underground-Trends weltweit kompatibel gemacht, mit Produzenten, die wissen, wie man sowas angeht. Und das war aber immer eine okaye Variante, fand ich, bis vor ein paar Jahren. Also die letzten Sachen waren mir dann auch irgendwie egal, aber Ray of Light oder solche Sachen, das war irgendwie klasse. Also da wurde House, da wurde Underground-Club-Zeug in Pop transferiert, in wirklich besinnungslosen, tollen Pop. Und man konnte immer wieder sagen, ja, sie ist aber keine so tolle Sängerin und sie ist ja auch nicht innovativ oder so. Aber das ist letztlich nicht wichtig. Aber hier haben wir wirklich, wenn ich das kurz noch sagen darf, dieses entsetzliche Ding, dass sie einen Sound aufnimmt, der uns dann ohnehin vielleicht nicht mehr so wahnsinnig viel sagt, LMFAO und solche Produzenten, Crews, aber tatsächlich dieses flehentliche fast schon dabei sein zu wollen, das ist unwürdig auf eine gewisse Art und Weise und wird dann mit einer Wahnsinnsfallhöhe versehen, eben dann schrecklich und
aber ja. Das kann ich mir eben genau überhaupt nicht vorstellen, dass ihr das passiert. Also vielleicht müssen wir ja, wenn du recht hast tatsächlich, Tobias, und sie so eine immer wusste und wie sie sich auseinandersetzt und so, vielleicht ist es ja dann auch sogar ihr Dokument, jetzt wo die ganze Welt erwartet hat, dass sie wahrscheinlich Singer-Songwriter-mäßig sich ans Lagerfeuer setzt und jetzt mal die Falten zählt, dass sie dann genau vielleicht was anderes macht, um auch das zu benutzen. Dann wäre sie tatsächlich eine viel größere Künstlerin, als ich es jemals vermuten würde. Aber tatsächlich kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr so eine peinliche Nummer einfach rausrutscht, weil sie nicht gerafft hat, was gerade los ist.
Vielleicht ist sie zu lange schon im Elfenbeinturm. Vielleicht sind ihre Berater nicht mehr so gut. Vielleicht hört sie da auch nicht mehr zu. Ich habe keine Ahnung. Sie hat ja immer ihre Leute gehabt, die loslaufen und gucken, was geht und das wurde dann in ihr Zeug gebastelt.
Aber sie hat doch das immer auch ihr eigenes Image vor allem total kontrolliert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt tatsächlich sich einbildet, dem
ja,
Alter.
Sie stellt sich hier neben Nicki Minaj und MIA und ich denke mir so, um Gottes Willen, es ist sie versucht eine von ihnen zu sein oder sie versucht Lady Gaga zu sein oder was weiß ich.
Das finde ich also tatsächlich auf die Gefahren, dass ich jetzt so contrarian-mäßig immer das Gegenteil sagen muss. Aber ich finde, der einzig smarte Move dieser ganzen Platte ist tatsächlich, dass sie sich MIA und Nicki Minaj geholt hat. Weil die ganze, das ist für mich der einzige Moment dieser ganzen Platte, der sozusagen...
Der
von dem Willen spricht, Königin bleiben zu wollen. Weil sie hat sich natürlich nicht Lady Gaga geholt. Dass diese ganze Platte ist eine Platte, die sagt, hey, Lady Gaga, bleib mir vom Hals. Ich bin die Königin und nicht du. Und Madonna war immer total gut in sowas. Also zum Beispiel dieser berühmte Kuss mit Britney Spears war genau die Geste. Du lässt Britney Spears zu dir kommen, küsst die und danach ist die weg vom Fenster. Mhm. Also quasi die Karriere von Britney Spears hat sich nie davon erholt, dass Madonna sie sich greift, um sie auf der Bühne zu küssen. Und im Vergleich ist ja Lady Gaga ist ja eine viel ernsthaftere Konkurrenz als Britney Spears. Das heißt, Lady Gaga kann Madonna überhaupt nicht so nah an sich rankommen lassen, weil sie da verlieren würde. Stattdessen holt sie sich halt Nicki Minaj und MIA, was sozusagen die eine Liga drunter ist, und macht eine Platte, die sich genauso anhört, wie sich eine Lady Gaga-Platte anhören würde, wenn Madonna sich eine ausdenken würde. Mhm. Also ich finde, das ist der einzige Moment, wo ich noch so sehe, da ist Gestaltungswille, da ist Konzept, da ist Idee, da ist sozusagen das Bedürfnis da, irgendwo in der Gegenwart seinen Anker reinzuhauen.
Ja, aber du kannst nur Königin sein, wenn du es bist, und du kannst es nicht herbeischreien. Ja, du kannst nicht sagen, ich bin die Königin, und so, da kannst du noch so viele Bitches abfeuern, wie sie es auf dieser Platte tut. Genau. Und das ist vor allen Dingen, wenn Madonna heute Bitch sagt, dann klingt es auch einfach falsch. Das konnte sie vielleicht 1983.
Du meinst, das klingt so, wie wenn unsere Eltern cool sagen.
Ja. Oder Knorke. Ich glaube ihr kein Wort. Ich bin eine Sünderin. I'm a Sinner. Madonna, MDNA ist ihre neue Platte. Und jetzt wird aber so dermaßen ein Sack Reis umfallen, wenn diese Wertung abgeschossen wird.
Niete, Niete, Niete. Geht in Ordnung.
Jörg Wunder ist begeistert vom Großraum-Dissen-Sound auf dieser Platte. Und das war jetzt der Sack, der umgefallen ist. Damit konnte man nicht rechnen. Ein Geht in Ordnung. Dankeschön.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, nächste Runde und es wird galaktisch. Rocket Juice and the Moon, Vivian.
Ja, dieses Album ist Magie, Wunder und lieber bemühe ich jetzt keine afrikanischen Zauber-Voodoo-Klischees, denn das ist schon ein wichtiger Punkt. Rocket Juice and the Moon bedient nicht diese Westsicht. Och, geben wir den Afrikanern auch mal eine Chance. Rocket Juice and the Moon ist nämlich keine Entwicklungshilfe. Dahinter steckt Damon Albarn, den kennen wir von Blur, von den Gorillas natürlich, von The Good, The Bad and The Queen. Und er will als erfolgreicher und brillantester Produzent der Gegenwart nicht Entdecker und Verstärker sein für die Rapper und Sängerinnen aus Mali oder Ghana. Und er will nicht schon wieder die Afrobeat-Legende Tony Allen reaktivieren, damit alle staunen, wie altruistisch gut und wie wahnsinnig von Natur aus talentiert die anderen sind. Bei diesem Projekt spielen sie alle zusammen und kommen offensichtlich fantastisch klar. Hier steht einfach erstmal der Soundboden aus Beat und Bass. Tony Allen am Schlagzeug, der macht einen Rhythmus, der so schillernd und lebendig ist, dass man Tourette-artiges, begeistertes Schreien unterdrücken muss. Der Bassist der Red Hot Chili Peppers, Flea, der ist auch dabei und hält sich zurück, aber das markant und sehr funky. Und dann kommen noch die Stimmen dazu. Neo-Soul-Sängerin Erykah Badu oder Fatoumata Diawara aus Mali, die jetzt in Paris lebt. Oder Rap von Manifest aus Ghana, der jetzt in Minneapolis lebt. Oder Mensah, das ist die eine Hälfte des Rap-Duos Fuckin' Boys aus Ghana, die einen ziemlichen Hit hatten im vergangenen Jahr mit Fuckin' Future. Der lebt jetzt in London, also alle international. Und im Mojo steht, dass diese Tracks Meditations sind. Und das stimmt, denn Damon Albarn macht wirklich keine Tracks, also nicht nur bloße Stücke, zu denen irgendwelche Leute vielleicht tanzen. Das machen Produzenten wie Diplo zum Beispiel, der ja auch weltweit Beats und Künstler einsammelt. Aber der dringt eben nicht hinter die Struktur, sondern schiebt Rhythmus drüber und schmirgelt ein bisschen die Kanten weg. Das ist vielleicht nicht nur seine Schuld, denn die Newcomer und die Musiker, mit denen er sich beschäftigt, die sind ja auch mehr Club als Heimat und selbst nicht lange und tief verwurzelt in ihrer Musik. Bei Rocket Juice and the Moon sind neben Albarn die Hauptakteure Allen und Flea aber tatsächlich so dicht drin in Musik, in ihrer eigenen und in der Musikgeschichte, dass sie wirklich aus dem Zentrum innovativ sein können, mit einem Verständnis, das den Sound durchdringt von allen Epochen und Ländern. Und jeder kann sich mit seinem Sound zu und in den anderen finden. Und das hören wir uns jetzt erstmal ein. Lolo heißt das erste Stück.
Rocket Juice on the Moon mit der Stimme von Fatoumata Diawara und Manifest im Soundcheck auf Radio 1. Ja, was anderes als Magie kann man schon erwarten, wenn diese drei Leute zusammentreffen unter Captain Albarn. Captain wird er ja von Tony Allen genannt, dieser Mann. Flea, Tony Allen und Damon Albarn. Als ich zum ersten Mal davon hörte, dass die drei zusammen eine Platte oder ein Projekt haben, dachte ich jetzt, wieso, das kann doch nicht sein. Und dann im nächsten Moment dachte ich doch genau so, das kann nur so sein. Und das macht eben auch nur so ein Albarn. Aber bevor ich hier jetzt völlig ausflippe, bitteschön.
Ja, ist einfach eine großartige Platte, finde ich auch. Also, und ich finde auch, das ist Wahnsinn einfach, wie verschwenderisch die eigentlich mit ihren Ideen umgeht. Also es sind 18 Songs auf dieser Platte. Ganz viele davon, finde ich, sind einfach erstmal eine Skizze, die so hingehauen ist, die es dann oft auch bricht am Ende irgendwie ab oder wird irgendwie auch ausgeblendet oder sowas, wo man denkt sich, verdammt, irgendwie jeder zweite dieser Songs, mindestens jeder zweite, könnte irgendwie noch 5 Minuten oder wenn es Fela Kuti wäre, 25 Minuten weitergehen oder irgendwie sowas. Ist gerade irgendwie, glaube ich, so eine CD rausgekommen mit einem Konzert von Fela von 1984 oder so. Das kürzeste Stück ist 29 Minuten lang. Das hier ist das schiere Gegenteil. Also bis das hier eben war, glaube ich, fast das längste Stück der Platte. Die meisten sind eher so 2-3 Minuten und trotzdem, was für ein unglaublicher Ideenreichtum da drin steckt. Und also und das Ganze ohne irgendwie ausgestellte Technik oder irgendwie sowas zu sein. Es ist einfach ein total organischer Groove die ganze Zeit. Tony Allen spielt unfassbar gut. Aber irgendwie es ist auch unfassbar einfach das Zusammenspiel der drei. Also und was dann noch dazu kommt, eben dieses Hypnotic Brass Ensemble und die Stimmen. Groß.
Ja, vor allem bemerkenswert diese Spannung und die Dynamik. Du hast es ja gerade gesagt, also da gibt's zwischendurch mal so eine Minute, mal immer wieder, wo das so Dub-Anleihen hat, aber auch nicht so doof Dub, wie komm, wir suchen uns jetzt mal ein Genre aus, irgendwie aus dem man mal noch was rausholen kann, sondern das ist einfach so, ja, nehmen wir und machen unser eigenes Ding draus, entschleunigen. Dann kommt wieder relativ kompakt so ein Mega-Banger, wie das, was wir gerade gehört haben, was so ein wirklich, obwohl es 5 Minuten lang ist, trotzdem ein absolut eingängiger Hit ist und noch so, es gibt noch ein paar andere solche dichten Momente und dann entzerrt es sich wieder und wird so insgesamt echt zu einem Erlebnis. Ich schreie gleich.
Ja, ich find das auch wirklich toll. Ich finde auch wirklich erstaunlich, wie Damon Albarn diesem eigenartigen Damon Albarn Künstlerroman immer wieder so neue Kapitel hinzufügt. Also, ich meine, es gibt so gut wie keinen irgendwann mal berühmten Popstar, der dann nicht irgendwie auch eine tragische Gestalt wird danach, weil er nie wieder auf die alten, in die alten Höhen zurückfindet und irgendwie denkt, die Welt müsste daran interessiert sein, was er zu sagen hat, aber die Welt ist irgendwie nicht mehr so richtig interessiert und dann wird rumgemuckt und dies und das gemacht und es ist meistens einfach nur ein ziemliches Elend. Und bei Damon Albarn hat das wirklich so eine gewisse, hat es wirklich eine Größe, wie er da sich immer wieder neue, also wie er sich zunächst nach dem Ende von Blur immer wieder neue Sachen ausgedacht hat und wie er jetzt irgendwie so ein Hochplateau hat, auf dem er sich da bewegt, wo jetzt ja eigentlich so viel Neues gar nicht passiert, sondern wo in verschiedenen neuen Kombinationen sich sozusagen durch so ein abgestecktes, sehr großes, aber doch irgendwie abgestecktes Feld bewegt wird. Und dass aber man irgendwie auch sieht, dass dieses Feld ist halt echt noch groß. Also da ist noch viel möglich, da gibt es noch ganz viele Kombinationsmöglichkeiten und das ist ein ums andere Mal wieder toll. Also ich werde mir die Platte kaufen, weil ich sie als Vinylplatte haben möchte.
Jetzt kommt das Stück mit Erykah Badu.
Genau.
Hey Shooter.
Und da sind wir beim Begriff Hochplateau wieder.
Yeah. Yeah.
Rocket Juice and the Moon, also nochmal die Namen Damon Albarn, Flea und Tony Allen mit hier der Stimme von Erykah Badu und auch wieder dem Hypnotic Brass Ensemble und ich weiß nicht, wer da noch mit rumdrückte an irgendwelchen Keyboards aus diesem Album Rocket Juice and the Moon hier im Soundcheck auf Radio 1.
Also was ist denn überhaupt Rocket Juice and the Moon? Was ist denn das für ein Name?
Das ist eine ganz einfache Geschichte. Der Cover-Designer ist ein Mensch aus der Demokratischen Republik Kongo. Der hatte wohl den Job gekriegt oder vielleicht auch nicht. Er hat auf jeden Fall Damon diese Bilder geschickt und also für ein Albumcover, für eins seiner vielen Projekte, wer weiß. Und das Ding hieß Rocket Juice and the Moon. Und da Damon Albarn sowieso keine Zeit hatte, sich sogar Songtitel auszudenken, das mussten die Leute von seinem Label Honest Jones Records machen, gesagt, die sind 18 Stücke, denkt euch mal was aus, bis auf 2-3 Ausnahmen. Hat gesagt, okay, dann heißt das Ding jetzt Rocket Juice and the Moon. Und das ist eben auch dieses Entstehungsding. Also das war ja 3 Jahre gedauert. Die haben sich dann getroffen irgendwie, Flea und Allen und Albarn im Flugzeug und haben gesagt, lass uns doch mal was machen. Dann hat es ein Jahr gedauert, bis sie was gemacht haben.
Aber dazu muss man sagen, die haben sich getroffen im Flugzeug, weil Damon Albarn ja diese Gegenveranstaltung zu Geldofs Live Aid angestoßen hat, wo nämlich nicht, hier, wir helfen der dritten Welt, laden aber nur unsere anderen berühmten Freunde ein, hat nämlich Damon Albarn Afrika Express gemacht und Paten quasi genommen für afrikanische Künstler. Also und da ganz viele, die jetzt auf diesem Album auch auftauchen, die waren schon bei dem Projekt dabei, auch Flea war sogar dabei und die haben so Patenschaften gemacht und dann Konzerte auch in Spanien und so alles möglich. Und da sind sie dann hingeflogen.
Dennoch eben logistischer Albtraum, weil der eine wohnt in L.A. beziehungsweise ständig auf Tournee, der eine in Paris, Damon Albarn ist in London und
die haben dann immer wieder mal sich getroffen und gespielt. Und das muss immer sehr, sehr magisch gewesen sein, weil sie haben jedes Mal 5, 6, 7 Tracks aufgenommen. Wobei, Jörg hat es eben schon gesagt, vieles ist skizzenhaft und man muss diese Platte eigentlich am Stück hören. Man kann kaum was wirklich rausnehmen aus dieser Platte. Man muss auch diese Reihenfolge hören, die eben, das baut alles aufeinander auf. Und komischerweise, obwohl das über 2 Jahre entstanden ist, es gab dann auch mal konzentrierte Sessions, gemixt hat es dann Marc Ernestus in Berlin. Und der hat dann wahrscheinlich auch diesen homogenen Sound am Ende hinbekommen. Weil das klingt ja nicht, als hätten die jetzt als sei das über 2 Jahre irgendwie entstanden. Wobei es, glaube ich, nochmal eine konzentrierte Session gegeben hat, so ein paar Wochen lang oder 2 Wochen lang mit Hypnotic und so. Aber wie auch immer. Interessant aber ist auch, finde ich, dass hier so ein Musiker wie Albarn sagt, ich mache nicht mehr mit, mich interessieren die Gesetze der Rockmusik, des Rockbusiness nicht mehr. Der haut alle Nasen lang irgendwelche Projekte raus. Im Mai kommt schon seine Oper auf CD raus, der auch ständig irgendwie unterwegs ist, um Zeug zu machen und eben auch nicht dieses, er ist eben ein Rockstar neuer Generation, wenn man so will, wenn man überhaupt noch Rockmusiker nennen will.
Also ich finde, der ist so ein Genie wie, was weiß ich, wie vielleicht so ein Bach gewesen ist, der schon komplett an neuen Fronten auch arbeitet. Der hat in einem Interview auch gesagt, so schön das war mit Blur, wenn du oben auf der Bühne stehst und du singst was und alle anderen singen dein Lied für dich quasi, aber da sagt er, das ist nicht alles und jetzt ist er eben total glücklich hinten auf der Bühne am Piano zu sitzen, wenn wirkliche Magie im Raum ist, so wie wenn Tony Allen und Flea mit ihm spielen, also so Master-Musiker, bei denen er lernt über Musik machen, aber auch sogar über sich selbst. Und ich finde, das ist wirklich diese Atmosphäre, die aus Rocket Juice and the Moon einfach spricht und strahlt.
Aber ich finde das, also mir fällt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, als Vergleich fallen mir vor allem so Jazz-Band-Lieder ein, sagen wir mal so Charles Mingus oder Duke Ellington, und zwar in dem Sinne, dass die weniger ihr Instrument gespielt haben als ihre Band. Also so ist quasi, das war ja die große Kunst von so jemandem wie Mingus oder Ellington, dass die im Grunde genommen auch James Brown, aber da ist der Fall noch wieder was anderes, dass die sozusagen eine soziale Konstellation in einem Raum hatten und daraus haben sie dann 20 Jahre Musik gemacht. Oder 30 oder 40, ich weiß nicht, wie lange Duke Ellington Musik gemacht hat. Vielleicht waren es sogar 50 Jahre. Bei Damon Albarn ist das übertragen auf das 21. Jahrhundert. Der muss die Leute nicht notwendigerweise im Raum haben. Es reicht, dass es dieses Netzwerk gibt. Und er kann diese Leute in diesem Netzwerk, ich meine, das Netzwerk ist ja nicht gestern vom Himmel gefallen. Das ist über Jahre entstanden. Aus dem Netzwerk sind auch schon andere Projekte hervorgegangen. Wir kennen die ganzen Namen von anderen Honest Johns Projekten, außer jetzt Erika Badu vielleicht oder so. Aber das liegt jetzt nicht so fern, die auch noch dazu zu holen. Und in diese Konstellation kann er immer wieder neu zusammenstellen und daraus dann Funken schlagen, daraus dann neue Musik machen. Also das ist schon auch so eine Sozialkunst, die er da beherrscht.
Und sie findet statt auf Augenhöhe, mit totalem Respekt und ist auch verortet in der Zukunft wahrscheinlich. Er macht wahrscheinlich den Soundtrack von 2040.
Und was aber auch toll ist, würde ich, wenn man sieht, Marc Ernestus hat es gemixt, alle anderen großen Projekte von diesen Platten von Honest Johns in der Vergangenheit haben das auch gehabt. Es wird bestimmt wieder fantastische Remix-Platten geben von diesen Stücken.
Ja, wie gesagt, er macht nicht mehr mit im Rockgeschäft so richtig. Das ist das einzige Stück, auf dem Damon Albarn als Leadsänger zu hören ist bei Rocket Juice and the Moon. Und ich stelle mir vor, wie er zu so einem großen Label geht und sagt, das ist meine neue Platte, ich singe aber nur ein Lied. So, also das geht alles nicht mehr. Deswegen auch sein Label Honest Johns Records, wo diese Platte erschienen ist, Rocket Juice and the Moon. Und es kann nur eine Wertung geben.
Hit, Hit, Hit. Hit.
Genau so ist es. 4-mal Hit für Rocket Juice and the Moon und damit qualifiziert für die höchste Auszeichnung, die man als Musiker weltweit bekommen kann, nämlich den Soundcheck Award. Schauen wir mal, ob es klappt. Und wir gehen jetzt wirklich nach Afrika mit dieser Band Konono Numero 1. Und die sind auf Tournee und live zu erleben nächste Woche am 29. März in Berlin im Gretchen. Konono Numero 1. Und wer es da verpasst und uns in Leipzig hört, viele Fans in Leipzig hören uns, am 1. April sind sie in Leipzig im Conne Island. Gleich nach den Nachrichten geht's weiter mit den Platten von White Hills und Paul Weller.
Hey!
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Eines der besten Dancehall-Alben der letzten Jahre, sage ich mal so ungeschützt in den Raum. Conscience und Mental Maintenance, das ist der Titel des Albums. Und hier ist Rasta Imposter Remix zu hören gewesen. Conscience zusammen mit Sizzler, Taurus und Dario Wright Riley. Herzlich willkommen bei der zweiten Stunde Soundcheck auf Radio 1. Tobias Rapp ist dabei, Jörg Wunder, Vivian Perkovic, Andreas Müller und an der Technik Jochen Saupe. Zwei Platten haben wir noch, White Hills und das neue Werk von Paul Weller. Bitte, Jörg.
Ja, Paul Weller, da hat es mich in den Fingern gejuckt, einfach ein paar Sachen anzumerken, die irgendwie recht ähnlich sind wie bei Madonna. Zum Beispiel sind beide jetzt 53, beide haben wahnsinnig viele Singles rausgebracht im Laufe ihrer Karriere. Paul Weller 78, Madonna 76, beide haben viele Kinder, aber da ist auch Paul Weller vorne. Er hat insgesamt 7 Kinder von allerdings 3 verschiedenen Frauen. Und er ist auch mit einer aktuell sehr viel jüngeren Lebensgefährtin zusammen. Also, und mit der hat er Zwillinge, die den interessanten Namen John Paul und Bowie tragen, also offensichtlich nach seinen musikalischen Helden benannt. Und ich glaube, John Paul ist auch auf einem Stück der Platte, über die jetzt gleich noch zu sprechen, bitte schweigt, dabei. Also er darf dann ganz, ganz, ganz am Ende der Platte so ein zartes Kinderstimmchen in den Song hinein murmeln. Okay, was Paul Weller allerdings nicht ist, ist ein Weltstar wie Madonna. Er ist eher ein Nationalstar, könnte man sagen. Denn das Zentrum seines Schaffens und auch seiner Wirkung als Star liegt ganz eindeutig in Großbritannien. Da allerdings ist er eine große Nummer, hat sicherlich als der Künstler seiner Generation den größtmöglichen Einfluss auf nachfolgende Bands ausgeübt, nämlich die ganze Britpop-Elite der 90er, also Oasis, auch die frühen Blur, Supergrass, Ocean Colour Scene und so weiter, die haben sich alle ziemlich direkt auf Wellers erste Band, nämlich The Jam, bezogen. Auch jüngere Gruppen wie Arctic Monkeys oder Kaiser Chiefs haben das auch ziemlich eindeutig geäußert. Also die Anfänge, das waren eben The Jam, die ab 1976 so im Fahrwasser der Punkbewegung an die Oberfläche gespült wurden. Die hatten auch die Energie des Punk, waren aber vom Habitus her nie Punk. Also Weller mit einer Sicherheitsnadel in der Wange, das wäre ungefähr so wie Winston Churchill mit Dreadlocks oder sowas. Also er ist einfach ein Styler, einer, der total akribisch immer sein Äußeres durchkomponiert hat und damals eben einfach auf die Mod-Kultur der 60er, also italienische Motorroller fahren, Parkas tragen, cool aussehen, rekurriert hat. In den 80ern, also Anfang der 80er, 82 genau, löste er The Jam dann auf. Sehr erfolgreiche Band gewesen in England, also hatten Nummer 1 Alben, Nummer 1 Singles. Er gründete dann zusammen mit Mick Talbot das Style Council. Das war, wie der Bandname schon andeutete, eine etwas andere Nummer, ein anderer Sound. Nämlich so ein, ja, ziemlich dekadenter, eleganter Lounge-Pop, wie er dann von Leuten wie Sade oder Matt Bianco oder so irgendwie popularisiert wurde. Aber was bei Weller eben ganz klar war, war eben ein sehr dezidiert politischer Hintergrund mit Working Class, Proud sozusagen, also totale Opposition zur damaligen Thatcher-Regierung, wie sonst vielleicht nur Billy Bragg in der Zeit. In England war das wieder sehr erfolgreich, aber es schaffte, wie auch The Jam, überhaupt nicht den Sprung über den Atlantik. Angeblich, weil die Amis Paul Weller einfach nicht verstehen, diesen Akzent, den er singt. Im Nachhinein meinte Weller dann, dass der Split von Style Council ein paar Jahre zu spät kam. Und diese Trennung 1989 markierte dann gleich den Beginn seiner Solokarriere, die ja sehr, sehr erfolgreich auch wiederum ist, in England natürlich nur oder hauptsächlich und sehr kontinuierlich. Alle bisherigen 10 Platten erreichten dort die Top 10, mehrere sogar Platz 1, mehrere Millionen Platten hat er verkauft, das ist schon sehr beachtlich. Trotzdem gab es dann irgendwann im letzten Jahrzehnt doch Gemaule, dass er sich doch sehr ausruhen würde auf seinen Meriten, dass er irgendwie die immer gleichen Britrock-Klischees bedienen würde. Das hat er sich natürlich nicht allzu lange sagen lassen, sondern dann mit zwei für seine Verhältnisse sehr experimentellen Platten darauf geantwortet. Und diese Phase ist offenbar noch nicht ganz vorbei. Sein jetziges neues Album Sonic Kicks, das 11. Studioalbum, ist wieder ziemlich außergewöhnlich. Wir hören als erstes die zweite Single des Albums, die heißt Around the Lake.
Around the Lake, Paul Weller aus dem neuen Album Sonic Kicks.
jetzt sagt man was dazu. Also ich finde es, ich muss sagen, das hätte ich vielleicht noch gleich natürlich auch in meine Einleitung bringen können, ich finde das Album sehr durchwachsen. Also ich finde, ein paar gute Ideen sind dabei, aber insgesamt sind mir viel zu viele Ideen dabei, von denen mir auch viele total unausgegoren sind oder irgendwie total unlogisch herangezerrt. Also irgendwie hat er viele Sachen offenbar für sich neu entdeckt. Also das ist ja auf den letzten Platten auch schon so gewesen. Was ich grundsätzlich nicht schlecht finde, ich fand auch die vorletzte LP, 22 Dreams hieß die, glaube ich, die fand ich sehr viel besser. Die hat sich irgendwie aber auch mehr Ruhe genommen und irgendwie insgesamt mehr Raum. Diese hier finde ich sehr gepresst in ihrem Reichtum und viele Stücke finde ich einfach schlecht. Ich weiß nicht, also so, die haben keinen, die grooven nicht, die sind irgendwie schroff auf eine mir nicht angenehme Weise und tja, also für mich nicht gerade ein Meilenstein aus seiner Karriere.
Ich habe irgendwo in einer Rezension gelesen, dass die erste Hälfte des Albums eben diesen Sonic Kick, diesen Überschall Kick aufbaut und der Rest des Albums dann so wie so ein Nachhall ist, sowas wie so ein, wo das dann seinen Abschluss findet. Und ich finde, das passt ganz gut, weil dieser Anfang macht einen total platt und dann denkt man, boah, ey, die Stimme, diese Gitarren, dieses Geschrammel. Und dann ab Stück 4, 5 wird es dann schöner. Ja. Dann singt auch seine Frau mehr mit.
Aber auch nicht so oft.
Das stimmt.
Paul Weller, ist sehe ich das richtig oder falsch? Ist sowas wie der englische Herbert Grönemeyer oder so?
Nein, die
Engländer denken, er sei wahnsinnig, also die Deutschen denken, er ist wahnsinnig cool, so wie die Engländer denken, Herbert Grönemeyer ist dieser coole German Blue-Eyed Soul-Sänger. In England wiederum findet ihn irgendwie jeder gut, so wie hier in Deutschland jeder Grönemeyer gut findet. Ich finde, dass der Vergleich echt ziemlich weit trägt. Ich glaube, dass man aus Deutschland immer so einen idealisierten Blick auf Paul Weller hat. Und ich finde, dass gerade wenn man ihn jetzt mal mit Damon Albarn vergleicht, den wir ja vorhin hatten, dass Paul Weller tatsächlich... Es gibt viel schlimmere Fälle von Leuten, die immer weitermachen, obwohl sie eigentlich nicht mehr so richtig was zu sagen haben. Aber ich frage mich so ein bisschen, warum soll ich mir eigentlich nochmal genau eine neue Paul Weller-Platte anhören?
Musst du nicht. Muss man nicht. Braucht man nicht. Warum, sage ich gar nicht. Paper Chase, Paul Weller aus seiner neuen Platte Sonic Kicks. Die britische Presse ist ja voll. Jedes Blatt, jedes Magazine. Ich glaube, Mojo hat ihn auf dem Cover, das Word hat ihn auf dem Cover, NME hat eine Riesengeschichte und wie sie alle heißen. Und dann immer das gleiche Gelaber vom Mordfather. Wir können seine mordmäßige Frisur bewundern, seine tollen Klamotten, die der hat, der Paul Weller. Wir müssen uns 300 Mal die Geschichte anhören, wie sehr Working Class doch er ist, wie sehr er bestimmte Dinge verachtet, die eben nicht Working Class sind.
Was denn zum Beispiel?
Was?
Was wäre das?
Sich gut anzuziehen zum Beispiel. Er hat gesagt, irgendwie, dass er so fantastisch angezogen ist. Das kommt von dieser alten Working Class Kultur, wo jeder, egal ob er Geld hatte oder nicht, wenn er Freitagabend rausgegangen ist, sich vernünftig anziehen musste.
Ja, bei Wellers zu Hause vielleicht, aber er ist ja auch aus London in Sheffield, wo ich mich häufiger aufgehalten habe, sah die Working Class noch schlimmer aus als in Neukölln, also als Neukölln noch Neukölln war. Und aber gut, da hatte auch keiner Geld. Also diese elenden Geschichten, die dann aber häufig eben Geschichten von früher erzählen in den großen Magazinen, weil sich offensichtlich keiner traut, was über die Platte zu sagen. Mojo, ganz interessant, 7 Seiten über den Meister und hinten im Review-Teil eine ganz, ganz kleine Kritik, gerade mal 3 von 5 möglichen Punkten und hin und wieder heißt es auch mal, naja, die Platte ist vielleicht 2 Stücke zu lang, man könnte auch sagen, sie ist 12 Stücke zu lang oder ich weiß nicht was. Interessant ist, das, was wir gerade gehört haben, war einer der besseren Tracks aus dieser Platte und der wiederum klingt wie ein weggeschmissener Outtake, den Blur irgendwann mal gemacht hätten können. Er klingt teilweise auf dieser Platte auch wie Damon, warum auch immer. Dann brüstet er sich damit, dass er den Krautrock für sich entdeckt hat. Ist das aufregend? Was hat er eigentlich in den 70er Jahren getan? Erfahren wir in manchen Geschichten, dass er ja in angesagten Londoner Plattenläden auch immer noch sich Platten zurücklegen lässt. Also er kauft auch noch Platten. Wie aufregend. Er ist ein fucking professioneller Musiker. Er hat sich sowieso damit zu beschäftigen, was irgendwie los ist. Also es ist total seltsam. Es ist diese Heiligenverehrung, die Tobias ja eben schon angesprochen hat. Aber er hat doch überhaupt nichts mehr zu komponieren und zu sagen. Das war doch bei den letzten drei Platten schon. Diese 22 Dreams ist doch auch nur ein aufgeblasener Ballon, der auch nicht wirklich psychedelisch ist. Auch das hier ist Psychedelik aus dem Baukasten. Es ist ein erschreckendes Nichts, dieses Album. Es ist erschreckend nichtig. Wo andere tatsächlich dann an der richtigen Stelle abbrechen, hat man hier das Gefühl, naja, oh, jetzt habe ich, das Stück ist nur zwei irgendwas, da müssen wir jetzt noch ein bisschen was dranhängen. Aber was, naja, Mellotron, toll, wo ist denn der Mellotron-Preset hier auf dem Ding oder so? Es ist erschreckend, erschreckend, erschreckend. Und ich habe The Jam wie jeder von uns geliebt, außer Tobias, aber egal.
Aber also, da muss ich jetzt immer wieder sagen, stimmt, Musik gefällt mir überhaupt nicht. Also der Anfang nervt und hinten geht es dann. Also sogar auch ganz okay, wenn man das 4, 5, 7 Mal hört, gehirnwäschenmäßig, funktioniert dann ja viel, das also auch. Aber das Gute daran finde ich, wenn, und das ist eben diese britische Presse, die offensichtlich diesen Mann sehr verehrt und der er gegenüber ja auch sehr freundlich ist und ganz lange Interviews gibt. Also im Guardian und allen möglichen Zeitungen und Magazinen, mit denen redet der. Und wenn ein Mensch mit 53 nicht so seltsam geworden ist wie Madonna, die wir vorhin hatten, sondern einfach mal so redet, wie das denn so war vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, wie er das auch in seiner Karriere gemacht hat, dann hat er sich von der Band getrennt, von der Alten, jetzt hat er mit der Kinder und wie man das alles so wegsteckt und dass man dann sieht, wie 53 ist. Das finde ich total interessant. Also und da geht es natürlich jetzt leider nicht, überhaupt nicht um die Musik, weil da bildet es sich nicht ab. Oder es bildet sich diese komplette Harmlosigkeit ab, in der er sich jetzt befindet. Er sagt ja auch, für ihn ist glücklich sein und ein Zustand der Stabilität eine super Plattform, um zu schreiben. Und das lässt ja eigentlich auch schon Alarmglocken schrillen.
Ja,
ist
auch ein entsetzlicher Spießer. Es kommt jetzt in demnächst ein Buch raus in England, allerdings nur über den NMI, eine bestimmte Epoche im NMI, der wichtigen Zeitschrift. Und der Typ, der das geschrieben hat, war dort Ende der 70er, Anfang der 80er, als es ein absolutes Drecksloch war, die Redaktion. Es muss desaströs gewesen sein, was da so beschrieben wird. Also jedes besetzte Haus in Berlin zu dieser Zeit war sauberer offensichtlich. Und wer hat beim Geschirrabwaschen geholfen, als einziger von den Leuten, die da ein- und ausging? Na?
Das ist doch total nett.
Nett ist absolute Gegenteil von gut.
Er war eben kein Punk. Er hat beim Geschirrabspülen geholfen.
Ja, ob er nun Punk war oder nicht. Aber ich meine, man geht nicht zum Ende.
Der zieht sich ordentlich an und Hilfe abspülen. Das finde ich okay.
Das kann jeder.
Und ich finde auch, dieses Bashing hier hat er echt nicht verdient. Doch. Also nein, hat er nicht. Er hat echt so gute Sachen gemacht, eben auch als...
Ja, aber das ist das, was vergangene Woche Rabea Weiser an dieser Stelle zum ersten Mal in der Show, aber dann doch treffend gesagt hat. Das ist Rucksack-Kritik. Weil jemand mal was Tolles gemacht hat, muss man das, was er heute macht, nicht unbedingt erhöhen oder nicht so schlecht finden, wie es dann am Ende des Tages ist.
Das stimmt. Naja gut, okay. Also ich will zugeben, diese Platte ist, wie gesagt, doch nicht so
gerne. Ja, aber man kann doch die Gelegenheit willkommen heißen, dass es jetzt mal einen Grund gibt, sich wieder mit dem zu beschäftigen und dann liest man Interviews und dann hat man halt eben keine Kollateralschäden, sondern Kollateralboni. Das ist doch was Schönes. Da kann er meinetwegen dann ein Album rausbringen. Musst du ja nicht kaufen, kriegst ja eh geschenkt. Ja, was?
Ja, wir überlegen gerade, wo das geklaut war. Es war in the year 2525, haben wir uns überlegt. Sagan Evans. Evans war das?
Sagt Wikipedia jetzt. Aber weiter bin ich nicht gekommen.
Die wissen auch nicht alles. Ich dachte mal Los Bravos.
Nee, du meinst ein anderes. Das von das ist Los Bravos.
Ja. Sie merken schon, wir sind bei der Sache. Ja. Das ist die Wertung.
Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete. Niete.
Da will die Maschine sogar nicht richtig. Ja. Paul Weller.
Tschüss.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Drei große Namen hatten wir bislang in der Sendung. Jetzt ist es Zeit für den Underground. Und es ist in diesem Fall der New Yorker Underground. Und es sind zwei Namen, die keiner kennt, nämlich Dave W. und Ego Sensation. Dave W. ist ein Gitarrist und Ego Sensation eine Bassistin. Beide ergeben eine Band namens White Hills, die aber immer noch ein bisschen Zusatzpersonal braucht, weil sonst kriegt sie den Krach nicht hin, den sie herstellen will. Also es kommen Leute dazu. Und das machen die alle schon seit ein paar Jahren. Ich weiß nicht genau, wie lange sie unterwegs sind. Ich weiß nur, dass sie einen gewaltigen Output haben. Sie bringen reguläre Alben raus, streng limitierte 7-Inches, selbstgebrannte CDs, die man dann auch nicht richtig kaufen kann. Und sie gehören einer neopsychedelischen Schule an, die vor allem eins ist, nämlich irrsinnig laut. A Place to Bury Strangers war ja vor ein paar Jahren auch so eine laute Sensation aus New York. Also irgendwie ist das dann vielleicht auch eine Szene, die sich abgrenzen wollte irgendwann von dem Gegniedel und Gefiedel in Williamsburg, von all diesen netten jungen Männern mit den lustigen Zipfelmützen auf dem Kopf und akustischen Gitarren. Also die hier machen was anderes. Das machen sie mit einer gnadenlosen Konsequenz. Und wenn man sich ein bisschen mal reingehört hat in ihr Werk, White Hills, ich weiß nicht, wer das hier überhaupt schon jemals gehört hat, wer das kennt, der wird sich dann vielleicht ein bisschen überrascht zeigen von einer Bemerkung auf der Website ihres Labels. Sie haben sich nämlich Martin Biesig geholt. Das ist eine ziemliche Produzenten- und Toningenieur-Legende in New York. Also der hat mit so Leuten wie Material, Brian Eno und sowas gearbeitet. Also so diese mittelalte Avantgarde-Schule New Yorks. Sie haben sich also Biesig geholt, um eine größere Transparenz in ihren Klang zu bringen. Ich kann gar nicht beurteilen, ob ihnen das gelungen ist oder nicht, weil die gewaltigen rhythmischen Lärmwände, die sie hinstellen, klingen für mich eigentlich immer recht ähnlich, um nicht zu sagen gleich, aber sie lösen in mir Dinge aus, beziehungsweise eine Stille am Ende des Lärms, der mir unglaublich gut gefällt. Wir hören jetzt mal rein. Ein Kennzeichen ihrer Kunst ist, dass die Stücke meist ziemlich lang sind. Also wir können jetzt leider nur einen Ausschnitt hören aus dieser Komposition namens Robot Storm. Ja, kleiner Eindruck von White Hills. Ein Ausschnitt aus der Komposition Robot Stomp aus dem neuen Album der Band Frying on This Rock. Und ich wollte noch zitieren die Überschrift über ihre Website. White Hills Fuzzed Out Motorik mit K Space Rock. Ja, take it or leave it.
Ich habe mich gefragt, wo hört man diese Musik am besten? Also gibt es irgendeine Stimmung oder eine Umgebung, in der das funktioniert und nicht wehtut? Vielleicht, nachdem Iran die Atombombe tatsächlich gebaut und benutzt hat, fiel mir ein. Ich bin ansonsten bis jetzt zu keiner Antwort gekommen, aber ich habe begriffen, warum diese Stücke so lang sind. Und zwar überlisten sie den Menschen und das menschliche Gehirn. Das ist ja so gebaut, dass es in alles am liebsten Sinn reinbringt. Und das kann man auch anwenden auf so eine roboterhafte, monotone Musik. Irgendwann will das Gehirn nicht, dass es so schlimm ist. Und dann wird's groovy. Und dann findet man das geil. Genauso wie das jetzt hier auch passiert ist. Irgendwann nach 5 Minuten so, oh, oder nach 3, ja, nee, ist geil. Und so ging es mir dann auch irgendwann. Irgendwann hält man nicht mehr aus, dass es nicht auszuhalten ist. Und dann, wenn die Musik sich nicht ändert, ändert sich die Einstellung dazu.
Naja, das ist Musik mit Gitarren für Leute, die sonst lieber Musik mit Maschinen hören, so wie ich zum Beispiel. Also mir gefällt das super. Das ist nach ganz ähnlichen Mustern gestrickt wie die Musiktradition, die mir am Herzen liegt, die quasi, kann man ja auch aus den 70ern schon herleiten, Motorik nennen die das natürlich mit K, weil sozusagen das, was bescheuerterweise manchmal Krautrock genannt wird, vorhin war ja schon die Rede davon, gibt es ja auch den schöneren Begriff des motorischen Grooves dafür. Also diese Idee, dass du eben deine Grooves nicht in Songstrukturen gießen musst, sondern dass du sozusagen eher mit Repetitionen arbeitest und so Wiederholungen, was dann quasi seit den 80ern gerne von Maschinen übernommen wird. Läuft mir gut rein. Ich finde, dass das schöne Musik ist, die für mich jetzt mit Rockmusik wirklich gar nicht so viel zu tun hat. Es gibt ja eine ganze Menge Bands mittlerweile, die dann eher aus einem Techno-Umfeld wiederum kommen. So wie Moto Guzzi zum Beispiel, die an ganz ähnlichen Ideen arbeiten, nämlich dass du als Band spielst, um so zu klingen, als wärst du jetzt eigentlich eine Maschine. Also quasi nicht so, wie das in meinetwegen Nile Rodgers gemacht hat, sondern nachdem die Maschinen das dann auch schon wieder können. Also als Nile Rodgers quasi, wenn der so schick Grooves gespielt hat, hat er ja auch gespielt, als wäre er eine Maschine. Aber damals gab es ja die Maschinen in dem Sinne noch gar nicht, die so präzise Repetitionen herstellen konnten. Jetzt gibt es die und du versuchst halt als Mensch das zu machen. Von daher ist Robot Stomp natürlich auch ein programmatischer Titel. Super, gefällt mir total gut.
Das sind aber auch diese Stücke, die die Highlights auf deren Alben bilden. Also sie haben auch, wir hören ja gleich auch was Rockiges von ihnen. Wolltest du noch was sagen, Jörg?
Naja, ich frage mich schon auch, also wie Vivian, wo man diese Musik hören kann und soll. Und vor allem, also ja, aber ich finde...
Ich höre das, wenn ich meinen Sohn wickel.
Okay, ich hoffe, dein Sohn nimmt keinen Schaden daran.
Ein Zeh abgebrochen.
Also ich finde aber, man muss diese Musik eigentlich im Prinzip so laut hören, dass man sie schon wiederum nicht hören kann, weil man, wenn man sie so laut hören wollte, wie sie eigentlich gehört werden muss, meiner Meinung nach, dann kriegt man Ärger mit allen möglichen Leuten drumherum, außer man hört sie eben über Kopfhörer, was aber irgendwie auch nicht richtig ist oder so, ich weiß nicht. Also ich finde es auch faszinierend, ich finde auch gerade dieses Stück in seiner totalen Repetition irgendwie, also dann irgendwann wirklich, das saugt einen ein, aber es ist dann auch andererseits so, ich habe das heute Nachmittag nochmal gehört über einen Kopfhörer, also als ich unterwegs war, dann rief mich irgendwann jemand an, ich habe vergessen es auszumachen, habe ungefähr 5 Minuten telefoniert und es war, als wäre nichts geschehen. Also ich bin wieder in diesen, es ging einfach aber so
du,
weiter.
Du hörst dich so an, als wäre das ein Argument dagegen, das ist doch total ein Argument dafür.
Kommt drauf an, also das ist vielleicht auch dann immer eine Frage irgendwie, wie man Lebenszeit, also ich mag schon auch, wenn...
Oh, das ist eine ganz interessante Frage. Also ist was schon, gut, wenn man was verpasst, ja, oder ist was gut, wenn es immer gleich bleibt, wenn man dann ja sowieso nichts verpassen kann?
Ich mag schon, wenn sich was verändert. Also ich finde es aber auch gut, weil es verändert sich ja uns, aber eben sehr, sehr langsam und eher so in so glazialen Zeiträumen.
Ich meine, ihr habt natürlich recht. Also die Frage nach dem Ort stellt sich. Ich glaube, dass das ganz, 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 ganz entscheidend Konzertmusik ist eigentlich. Also das ist Musik, die irgendwie den Raum braucht, die, in dem die Lautstärke möglich ist, die irgendwie auch so eine bestimmte Art von Versenkung braucht, damit es wirklich funktioniert. Die kann man ja theoretisch überall haben, aber praktischerweise ist man dann eben abgelenkt, weil das Telefon klingelt. Das ist ja das Tolle an einem Konzertsaal, sozusagen die schöne bürgerliche Kunst. Du gehst dahin, um den Rest auszublenden und nur den Kunstgenuss zu haben. Also aus so ganz praktischen Gründen, aber du kannst da auch lauter machen als zu Hause.
Yep. Ich würde sagen, wir machen jetzt ein radiophones Experiment für Sie an den Apparaten und an den Autoradios. Drehen Sie doch jetzt einfach mal den Lautstärkeknopf so weit auf, wie Sie sich trauen. Und dann gucken Sie, was mit Ihnen passiert. White Hills, aus Ihrem neuen Album Frying on This Rock, You Dream, You See war das. Und das ist das dritte Stück auf dem Album, dann sind 15 Minuten etwa schon rum. Und das ist, also man merkt dann, die können dann nochmal das Energielevel hochschieben und ganz am Ende gibt's dann nochmal 14 Minuten Irrsinn. Also die leben tatsächlich da in einer Parallelwelt, die man betreten kann oder eben auch nicht. Also es ist
das mit der Parallelwelt stimmt auch genau. Ich habe einen Ausschnitt in einem Interview gefunden, die leben ja in New York und Dave W. in Manhattan und reden in dem Interview darüber, dass wo sie hingehen, sie umgeben sind von Popmusik. Und das stimmt tatsächlich. Also man ist sich dem, also das kriegt man gar nicht mit, aber überall läuft irgendwie Musik und dann tatsächlich immer nur Lady Gaga oder die Black Eyed Peas oder irgend so ein Schrott. Und das könnte tatsächlich so eine Art Gegenreaktion sein gegen den Lärm, den sie hören, eben künstlerisch verpackt. Das sagen sie ja auch. Also ich meine, ich glaube denen ja kein Wort, aber mindestens...
Aber darf ich mal protestieren? Wenn du in New York auf der Straße bist, hörst du die ganze Zeit die geilste Musik der Welt, nämlich Hip-Hop.
Nee.
Doch.
Du hörst diesen ganz schlimmen, so ekelhafte, so diese
Hip-Hop.
Ganz riesen...
Nee. Du meinst die David Guetta-Stücke? Klar ist das Hip-Hop.
Nee, Lady Gaga und die Black Eyed Peas mit Fergie, nachdem sie aufgehört haben, schon 15, 20 Jahre Hip-Hop zu sein.
Okay, ich war schon ein paar Jahre nicht mehr da. Aber die Omnipräsenz von Musik in New York fand ich immer extrem bereichernd und toll.
Ja, das war ja auch so. Aber heutzutage ist es ein Desaster.
Es ist echt wirklich so grauenvoll. Richtig Radio-Hölle.
Also...
Nicht
schlechte Radio.
Schlechte
Radio. Ja, nicht Radio 1.
Natürlich, ja, absolut. Also. Und eben diese, für sie ist es eine Art von Eskapismus, also zu flüchten aus dem und dass man das eben braucht.
Sollen nach drüben gehen?
Tun sie
welches
auch.
Nach Kanada.
Oder? Also. Nein, sie gehen eben in ihre Parallelwelt, ist doch klar.
Ach so, ja, genau.
Und ich meine, wenn man so einen Krach macht, dann hört man ja auch immer nichts mehr.
Man müsste mal versuchen, das bei H&M zu spielen oder sowas. Vielleicht so als Umkleidemusik oder so.
Wobei mein Tipp, das sage ich jetzt mal unter uns, Karstadt am Hermannplatz, Perfetto, die Lebensmittelabteilung. Bevor der eigentliche Laden oben aufmacht, also samstags vor 10 oder so, da läuft manchmal das unglaublichste Zeug.
Tatsache.
Ja, Was ist das für Sachen?
Was denn, ehrlich?
Ja, natürlich.
Du bist morgens samstags vor 10 bei Karstadt am Hermannplatz. Was ist mit dir los, Mann?
Ja, das kommt
Andreas nach Hause.
Schön wäre.
Schön, um Matthias mitnehmen.
Ja. Egal, wir hören noch in ein drittes Stückchen vielleicht kurz rein. Die Zeit rennt uns davon. Und das Stück heißt...
Na?
Nummer 1.
Nenn es doch einfach mit Stille.
Ja, das ist tatsächlich der Anfang des neuen White Hills Album Frying on This Rock. Und das war das Stück Paths of Light. Und dann geht's richtig weiter. Bis zum Ende. 50 Minuten Energie aus New York. Hier im Soundcheck auf Radio 1. Bewertet von Tobias Rapp, Jörg Wunder, Vivian Perkovic und Andreas Müller. Und das ist die Wertung.
Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
Nicht ganz. Es waren 2 geht in Ordnungs.
Nee,
du hast noch...
Ich bin noch umgeknickt. Eben dieses eine Wawa-Gitarren-Solo hat mich plötzlich doch noch einen Hit zücken lassen.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ich war schon wieder im Nirvana.
Da reagiere ich noch, verstehst du? Da ist das zerebral noch voll.
Ich glaube, es war einfach die Angst, dass in ein paar Monaten die Leute sagen, ja, weißt du noch, da hat der Jörg Wunder hat nur ein Geht in Ordnung gegeben, obwohl White Hills und so, er war nicht vorne dran.
Ich würde nicht mehr auf der Gästeliste auftauchen und so.
Also sicher ist
das
sicher.
Das kann ich nicht riskieren.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es geht hier gleich weiter im Programm mit ähnlich schöner Musik, nämlich Lost in Music und Jürgen König. Bis zu den Nachrichten noch ein kleines Stückchen, das gönnen wir uns doch jetzt einfach mal, aus der heutigen 4x-Hitplatte von Rocket Juice and the Moon. Und das ist der Abschluss dieses Zyklus von 18 Songs und das Stück heißt Leave Taking. Macht es gut, bis denn. Bye, bye.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.